Guten Morgen euch allen hier im Raum, draußen, die ihr online mitschaut und auch die, die später schauen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch in Corona-Zeiten. Das Thema Evangelisation, danke Annette, du hast es schon sehr schön eingeführt, wird uns die nächsten 6 Sonntage beschäftigen. Und die Predigt heute ist überschrieben, ihr konntet das auf der Titelfolie sehen, mit die Hoffnung, die in uns lebt, Evangelisation als Auftrag an jeden. Persönliche Evangelisation. In der Überschrift steckt eigentlich schon alles, was im Wesentlichen dazu gesagt werden muss. Die gute Botschaft von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, die muss erzählt werden. Allen Menschen, damit jeder die Möglichkeit hat, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. So einfach. Das wird übrigens sehr schön in unserem Predigttext deutlich, den ich jetzt schon einmal vorlesen möchte. Wir werden uns später den Text genauer noch anschauen, weil da viel drinsteckt. Wir finden es in 1. Petrus 3, die Verse 15 und 16. Und dort steht: Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, für die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen. Evangelisation heißt, die gute Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. Das, was ich in meinem Glauben erlebe, auch anderen Menschen zu erzählen und einzuladen zum Glauben. Da der Glaube an Jesus das Größte ist, was einen im Leben erfahren kann, ist ja ganz klar, dass man das weitererzählt. Damit ist es eigentlich ganz einfach. Persönliche Evangelisation ist doch etwas Selbstverständliches für lebendige und mündige Christen. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe Fragen zu dem Thema und es gibt auch einiges an Missverständnissen, was Evangelisation nun genau ist. Darum werden wir uns auch 6 Sonntage lang mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte heute so ein bisschen, in der heutigen Predigt soll die Grundlage gelegt werden und ich möchte mit einigen falschen Vorstellungen auch aufräumen. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die haben die falsche Vorstellung, dass Evangelisation ein Muss ist. Wir müssen evangelisieren und Leute erreichen, sonst finden wir keine Anerkennung bei Gott oder sonst kommen wir auch nicht richtig in den Himmel. So eine Vorstellung gibt es und die ist falsch. Wir sind Gottes Kinder aus Gnade, ohne dass wir dazu etwas leisten oder erbringen müssen. Aber wenn ich in meinem Leben merke, wie beschenkt ich bin durch Gott, dann möchte ich doch das auch weitersagen. Dann muss ich das Gute, was ich erlebe mit Gott, weitersagen. Und weil ich mir wünsche, dass andere Menschen das auch kennenlernen. Ja, was hat Evangelisation mit uns als Friedenskirche zu tun? Ich möchte ein kleines Stückchen mal zurücktreten und den größeren Zusammenhang anschauen. Wie ihr sicherlich, die allermeisten von euch wissen, haben wir uns im Herbst 2018 als Friedenskirche eine Vision gegeben. Wir haben nochmal formuliert in 3 knackigen Sätzen, wie wir uns als Friedenskirche verstehen und wie wir unseren Auftrag verstehen. Ich habe das auch mal als Folie dabei, wenn ihr die bitte zeigen könnt. Ich bin davon überzeugt, dass ihr Mitglieder der Friedenskirche das auswendig aufsagen könnt zu jeder Tageszeit. Aber vielleicht schauen ja auch welche zu, die Vision nicht so gut kennen. Es sind 3 Sätze. Als Friedenskirche Ingelheim bauen wir mit Freude und Leidenschaft Reich Gottes in Ingelheim und Umgebung. Das kann auch die weitere Umgebung sein. Jetzt kommt etwas sehr Konkretes. Wir laden Menschen konkret zum Glauben an Jesus Christus ein und gehen gemeinsam Schritte mit ihm, mit Jesus. Dass wir Menschen zum Glauben an Jesus einladen, steht sozusagen in der Mitte, im mittleren Satz unserer Vision. Und im 3. Satz beschreiben wir nochmal, dass wir eine nach innen und außen wachsende Gemeinde sind. Und das bedeutet, dass auch die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, geistliches Wachstum erleben auf diesem Weg. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern Jesus ähnlicher werden. Okay, selbstverständlich ist die Weitergabe der guten Botschaft ein Auftrag an jede Kirche. 2019 haben wir uns mit der Vision auch in Predigten intensiver beschäftigt und damals konnten wir Open-Air-Gottesdienste machen, wir konnten Menschen in die Hauskreise einladen, wir konnten sie mit in den Gottesdienst nehmen, zu Oase einladen und so weiter. Damals war die Welt ja noch normal. Seit letztem Jahr gibt es die ganzen Abstandsregeln, die gut sind, weil dadurch die Pandemie eingedämmt wird. Aber wir wollen jetzt nicht einfach nur abwarten, bis die Pandemie vorbei ist, sondern wir wollen die Zeit nutzen, um uns vorzubereiten darauf, nach der Pandemie wirklich Menschen gut erreichen zu können. Und das ist die aktuelle Predigtreihe, die wir haben. Wir nutzen dieses Jahr, um unser mündiges, lebendiges Christsein nochmal zu stärken. Und Evangelisation ist ein Teil davon. Annette hat es eben auch schon gesagt, die Predigtreihe haben wir jetzt noch schon mal öffentlich gemacht. Mathis hat den Plan rumgeschickt, damit ihr wisst, was wir schon angeschaut haben, was im Rest des Jahres noch kommt. Hierzu habe ich auch zwei Folien, die wir mal kurz mal anschauen können. Ihr habt es in der Mail gefunden und wir werden es demnächst auch auf der Homepage haben, wenn ihr mal nachschlagen wollt. Genau, die Folie kommt gleich. Ich bin ein Freund davon, Dinge gegliedert anzuschauen und ich mag nummerierte Listen. Mir hilft das, mich zu orientieren. Und da die Folie jetzt nicht jeder sehen kann, möchte ich ganz kurz die neun Punkte benennen. Wir haben am 3. Januar gestartet mit den Grundlagen des Themas lebendiges, mündiges Christsein. Dann ging es ab Ende Februar darum, einzuüben, Gottes Reden für mich zu hören. Um die Osterzeit haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, Jesus ist der Herr. Was bedeutet das? Und in der vierten Predigtreihe ging es um Gemeinde, um Gemeinschaft. Letzten Sonntag ging es um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und jetzt, fünfter Abschnitt, die persönliche Evangelisation. Warum wir gar nicht anders können, als weiter zu erzählen. Das wird uns jetzt die nächsten 5 Sonntage auch noch beschäftigen und du kannst noch mal eins weiterklicken. Das werde ich jetzt nicht mehr vorlesen. Wir haben 6 Aspekte zum Thema persönliche Evangelisation, die wir jetzt behandeln werden. Das so zur Einordnung. Es ist ein warmer Tag, da muss ich ab und zu mal einen Schluck Wasser nehmen. Ich möchte jetzt, bevor wir uns den Predigttext nochmal genauer anschauen, mit ein paar Missverständnissen und Einwänden, die im Zusammenhang mit Evangelisation und Mission auftauchen, immer wieder vorkommen. Annette hat schön gesagt, dass Evangelisation und ein weites Feld ist. Immer wenn ich von der guten Botschaft von Jesus Christus erzähle, ist das im weitesten Sinne Evangelisation und es ist ein Einladen zum Glauben und ein Bezeugen der persönlichen Glaubenserfahrung. Ja. Ein Einwand, den ich immer wieder mal höre, gerade kürzlich hat jemand das nochmal so auch mit Bibelstellen belegt, ist, Evangelisation ist doch nur etwas für speziell Beauftragte. Und ja, es ist richtig, es gibt die Geistesgabe der Evangelisation, es gibt Menschen, denen das besonders auf dem Herzen liegt, es gibt den apostolischen Dienst, es gibt die Vollzeitmissionare. Und wir denken an große Persönlichkeiten wie den Paulus, der im Römischen Reich missioniert hat, Bonifatius in Frankreich und Deutschland, St. Patrick in Irland oder in jüngerer Zeit Hudson Taylor, Inlandsmission China. Da gibt es große, herausragende Persönlichkeiten, die ihr ganzes Leben in den Dienst der Mission und der Verbreitung der guten Botschaft stellen. Und auch in unserer Gemeinde gibt es immer wieder Menschen, denen das hier auf dem Herzen liegt. In den letzten Jahren gab es immer junge Menschen, die nach der Schule so ein Freiwilligenjahr gemacht haben und bei einer christlichen Organisation gedient haben. Aktuell sind auch 2 junge Menschen in einem freiwilligen Jahr mit einer christlichen Organisation. Eine ist als Missionarin in Irland. Einige von euch werden die Rundbriefe erhalten. Das ist ganz spannend, was sie da erlebt. Ja, und dann haben wir ja vor wenigen Sonntagen die Laura hier vorne gehört. Sie hat für sich erkannt, dass sie vollzeitlich in die Mission gehen will, in ein anderes Land. Und wir als Gemeinde wollen sie darin unterstützen auf vielfältige Art und Weise. Ja, und dann haben wir ja auch noch unseren Pastor, der hat Theologie studiert und da gab es ja auch Vorlesungen über Evangelisation. Also wir könnten ja rein theoretisch sagen, okay, wir als Gemeinde, wir haben ein paar Missionare und bezahlen da auch und dann können wir uns entspannt auf unser Gemeindeleben konzentrieren und brauchen das nicht mehr zu machen. Das war ein klein bisschen provokativ. Nein, ich lese aus der Bibel ganz klar, dass es Auftrag an jeden Einzelnen ist, mit seinen Worten, mit seinen Möglichkeiten auch Botschafter von Jesus Christus zu sein und das Gute weiterzuerzählen, was wir mit Jesus erleben. Ich möchte noch einen zweiten Einwand ansprechen, weil mir das immer wieder begegnet. Es gibt Negativbeispiele zum Thema Evangelisation und Mission. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, gibt es das düstere Phänomen, dass auch Zwangsmission stattgefunden hat, dass unter dem Begriff Mission Menschen Gewalt angetan wurde. Beispielsweise in Nord- und Südamerika, die Ureinwohner, sie wurden ausgebeutet und gleichzeitig wurde das Mission genannt. Und ich denke, man kann sich das nüchtern und sachlich einfach anschauen, dass im Namen Jesu auch immer wieder schlimme Dinge passiert sind in der Geschichte. Ich gehe ein ganz klein bisschen zurück. Ihr wisst, in den Anfängen, den ersten 3 Jahrhunderten, waren die Christen eine verfolgte Glaubensgemeinschaft. Im Römischen Reich war Christentum verboten und sie wurden verfolgt, teilweise mit dem Leben bedroht. 313 nach Christus hat der Kaiser Konstantin den christlichen Glauben angenommen und daraufhin die Christenverfolgung abgeschafft. Und einige Jahrzehnte später wurde das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich. Und das war natürlich klasse, dass die Verfolgung aufhört und dass es jetzt möglich war, die gute Botschaft frei weiterzuerzählen. Warum erzähle ich das? Das Römische Reich war ein brutales Unterdrückungsimperium, was andere Völker überfallen und unterjocht hat. Und auch nachdem das Christentum Staatsreligion wurde, hat dieses machtmissbräuchliche Verhalten weiter angedauert. Und bis in die heutige Zeit gibt es das. Es ist sehr traurig, aber es ist Realität. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns davon nicht abschrecken lassen, davon, dass es schlechte Beispiele gibt. Ich möchte das an einem ganz anderen Beispiel mal deutlich machen. Autofahren. Die meisten von euch werden Auto fahren. Ich fahre gerne Auto. Mir macht es Spaß, wenn es nicht zu viele 100 Kilometer sind. Aber es gibt ja auch rücksichtslose Autofahrer. Es gibt illegale Straßenrennen, wo Unbeteiligte verletzt werden und zu Tode kommen. Würde ich denn wegen diesen Negativbeispielen sagen, jetzt gebe ich meinen Führerschein ab, melde mein Auto ab, fahre kein Auto mehr? Nein. Negativbeispiele können dazu dienen, dass ich selber nochmal aufpasse, dass ich mich selber richtig verhalte. Das Gleiche gilt auch für die Mission. Negativbeispiele, und da kann man sicherlich viele finden, dürfen uns nicht davon abhalten, es richtig zu machen. Sie können uns helfen, Fehler zu vermeiden. So, es gibt sehr, sehr viele Einwände, die ich beim Thema persönliche Evangelisation schon gehört habe. Und ich finde es einfach wichtig, dass man die ernst nimmt, dass man aber auch genau hinschaut und man wird in der Regel einen Weg finden, damit gut umzugehen und einen guten Weg zu gehen. Einwände dürfen uns nicht schnell davon abhalten, das Richtige zu tun. So, nun möchte ich mich aber den Positivbeispielen zuwenden. Wir schauen nochmal auf den Predigttext. 1. Petrus, wir haben nur anderthalb Verse heute, 1. Petrus 3, die Verse 15 und 16. Wir haben das auch als Folie, bitte. Heiligt aber den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen, Seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen. Hier steckt viel drin. Auf den ersten Blick sehen wir, dass Petrus aufruft, von der Hoffnung, die in uns lebt, also von unserem Glauben zu erzählen, dann, wenn wir gefragt werden, wenn Rechenschaft gefordert wird. Ich möchte mit euch den Text nochmal genauer anschauen und drei Fragen an diesen Text stellen, die uns auch heute helfen, genauer zu verstehen, was mit Evangelisieren, mit persönlicher Evangelisation gemeint ist. Aber vorneweg eine Grundsatzfrage: Gilt dieser Text eigentlich für uns heute? Der erste Petrusbrief ist an Gemeinden im Nordwesten der heutigen Türkei geschrieben. Es war ein Rundbrief. Und diese Gemeinden lebten in der Situation, dass sie ein nichtchristliches, heidnisches Umfeld hatten und von dem diskriminiert wurden. Wir leben in Ingelheim, wir sind eine Gemeinde in Ingelheim. Wir haben ein Umfeld, in dem christliche Werte keine große Rolle mehr spielen. Wir werden allerdings nicht diskriminiert. Auch Corona-Schutzvorschriften sind keine Diskriminierung oder Angriff gegen unseren Glauben. Die Situation ist vergleichbar. Eine christliche Gemeinde in einem Umfeld, wo viele nichts von der guten Botschaft wissen. Also ich denke, man kann sich hier nicht rausreden, das, was dieser Gemeinde von Petrus gesagt wird, das gilt übertragen auch für uns. Zu was genau fordert uns der Text denn auf? Wir lesen hier: Seid bereit zur Verantwortung vor jedermann. Im griechischen Urtext steht dort Apologia. Und Apologia bedeutet verteidigen. Das Wort gibt es auch im Deutschen, Apologetik. Es ist eine Teildisziplin der Theologie. Und in der Apologetik geht es darum, den christlichen Glauben mit nachvollziehbaren Argumenten zu erklären, zu begründen und gegebenenfalls auch gegen Vorwürfe zu verteidigen. Wir Christen haben also den Auftrag, Stellung zu beziehen und unseren Glauben in nachvollziehbaren Worten zu erklären, gegebenenfalls zu verteidigen, selbst dann, wenn wir Nachteile dafür in Kauf nehmen würden. In der damaligen Situation, zu denen der Petrus schreibt, war das so, dass sie Nachteile hatten, wenn sie sich zu ihrem Glauben bekannt haben. Okay. Wir sollen also unseren Glauben erklären, sogar verteidigen. Frage 2. Auf welche Art und Weise soll das denn geschehen? Wie sollen wir unseren Glauben verteidigen? Die Antwort ist sehr einfach: durch Heiligung. Heiligt den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen, ist die erste Aussage in unserem Text. Und das bedeutet, dass wir so leben, dass andere sehen, Jesus Christus ist uns heilig. Vielleicht nochmal zur Erklärung: Wenn vom Herzen die Rede ist in der Bibel, ist damit nicht das vierkammerige Pumporgan gemeint und es ist auch nicht nur die Gefühlsebene gemeint, sondern das Herz, wenn davon in der Bibel die Rede ist, meint den ganzen Menschen, die ganze Persönlichkeit. Verstand, Gefühl, Willen, den ganzen Menschen. Und wir als ganze Menschen in unserem Alltagsleben sollen so leben, dass man uns ansieht, dass Jesus Christus uns heilig ist, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Das ist herausfordernd, werden jetzt viele von euch denken. Aber ich erinnere daran, dass wir nicht alleine sind. Mir hat in der Predigt von letzten, also dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, das ist ja niemals der Fall bei biblischen Weisungen. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir dem Heiligen Geist in uns mehr Raum geben. Und der Carsten hat eine schöne Formulierung gebraucht. Er hat gesagt: Der Heilige Geist und du, ihr seid ein Team, das Botschafter Jesu Stadt hier auf Erden ist. Das heißt, wenn wir so etwas lesen, dass wir durch unser Leben Jesus deutlich werden lassen, dann ist das nicht unsere Eigenleistung, wir müssen uns wohl dafür entscheiden, Wir haben den Beistand durch den Heiligen Geist. Und jetzt komme ich zur dritten Frage, die herausforderndste ist nach meinem Verständnis. Wir sollen also unseren Glauben verteidigen und erklären, Rede und Antwort geben, stehen, wenn wir gefragt werden. Aber wie soll das geschehen? Mit welcher Rhetorik, mit welchen Worten, mit welcher Herzenshaltung? Und hier gibt es auch eine sehr einfache, kurze Antwort, die am Ende unseres Textes steht, mit Sanftmut und Ehrfurcht vor Gott. Die Art, wie wir unseren Glauben erklären sollen, ist mit Sanftmut und Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, Ehrfurcht vor Gott ist relativ einfach zu verstehen. Denn wenn ich von meinem Glauben erzähle, soll es ja nicht um meine Ehre gehen, nicht damit, dass ich damit prahle, was ich alles weiß und welche Erkenntnisse ich habe, sondern es geht immer um Gottes Ehre. Das ist, glaube ich, gut zu verstehen. Und das zweite große Schlüsselwort ist Sanftmut. Wir sollen, wenn wir das Evangelium predigen, wenn wir von dem Evangelium erzählen, in unseren Worten, in Sanftmut das tun. Ja, und Sanftmütigkeit steht heutzutage nicht besonders hoch im Kurs, nach meiner Wahrnehmung. Die Sanftmütigen, die stillen, leisen, freundlich zurückhaltenden, das sind doch eher die, die sich nicht richtig in Szene setzen können. Sanftmütig ist fast sowas wie Loser heutzutage. Und ich nehme wahr, dass auch unter Christen Sanftmut nicht mehr so angesagt ist. Und gerade unter Corona-Bedingungen stehen wir alle unter Stress und der Ton untereinander wird rauer. Ich nehme immer mehr wahr, dass Christen auch, wenn sie ein abweichendes Bibelverständnis haben oder etwas anders wahrnehmen, dass man gerne auch mit markigen, deutlichen, schimpfenden Worten seine Meinung heraussagt, dem anderen um die Ohren schlägt und dass es auch vorkommt, dass man mit Bibelstellen belegt, dem anderen seinen Glauben abspricht. Zum Beispiel, weil man keine Masken tragen sollte oder. Sanftmut ist sicherlich nicht leicht, besonders dann, wenn ich attackiert werde oder wenn mich etwas sehr stört. Dann wird Adrenalin ausgeschüttet und dann ist es erstmal schwierig, sanftmütig zu bleiben. Aber Sanftmut ist genau das, was der Herr Jesus Christus uns lehrt. Und Sanftmut sollte ein Erkennungszeichen für Christen sein. Jesus hat viel über Sanftmut gesprochen und einer meiner Lieblingsstellen ist Matthäus 11, 29. Da sagt er zu seinen Jüngern, und das sind dann ja wir alle: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn, jetzt kommt's, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann kommt noch ein Versprechen: Und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir, dass er vollmächtig sehr viel vollbracht hat. Und er hat immer die Wahrheit gesagt, aber er hat das in Sanftmut getan. Was heißt denn Sanftmut? Das Wort besteht aus zwei Begriffen, Mut und Sanft. Mut wird oft vergessen. Die Sanftmut, so wie Jesus sie lehrt, sie sagt ohne Scheu und glasklar die Wahrheit des Evangeliums. Und zwar auf unterschiedliche Anweisungen. Annette, mir hat das sehr gut gefallen, diese Visualisierung, die du gezeigt hattest. Man kann auch mit Bildern sehr schön ausdrücken, was das Evangelium sagt. Es muss glasklar gesagt werden. Und Jesus war immer glasklar. Wir dürfen und sollen keine faulen Kompromisse eingehen und das Evangelium verwässern. Aber gleichzeitig nicht nur Mut zur Wahrheit, sondern auch in Sanftmütigkeit. Das heißt, konstruktiv, wertschätzend, zugewandt, friedfertig, freundlich. Und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, wird uns auch klar, warum darin viel mehr Kraft liegt. Wenn ich jemand etwas mit Aggression sage, dann und mit Besserwisserei, dann wird das Gegenwehr erzeugen. Wenn ich dem anderen durch meinen durch die Art, wie ich rede, schon zeige, dass ich ihm zugewandt bin, dass ich wertschätzend bin, dann ist die Chance, dass er das aufnimmt und versteht, doch viel größer. Wir dürfen das Evangelium weitersagen. Die wichtigste Botschaft, die es für jeden Menschen gibt. Und unser Text sagt uns hier sehr deutlich, dass es auf das Wie ankommt. In Ehrfurcht vor Gott, nicht um meine Klugheit zu demonstrieren, und in Sanftmut, nicht mit Überheblichkeit, nicht mit Besserwisserei. Darin liegt die große Kraft des Evangeliums. Ich will nochmal eine kleine Analogie heranziehen. In der Welt ist es so, mein Chef auf der Arbeit, der will, dass ich meine Arbeit mache und dass sie gut ist. Und ihm ist erstmal egal, ob ich das mit Freude mache oder ob ich das mit Ärger mache. Hauptsache, die Arbeit ist gut gemacht. Beim Thema Evangelisation ist das anders. Unser Chef im Himmel, wenn ich den Vater mal so nennen darf, unser Vater im Himmel, dem ist es nicht egal, wie wir evangelisieren, wie wir die gute Botschaft sagen. Er möchte, dass das so gemacht wird, dass wir ihn im Herzen heiligen, also mit Sanftmut und in Ehrfurcht vor Gott. In Gottes Reich kommt es ganz viel auf das Wie an, nicht nur auf das Ergebnis, nicht nur auf das, was wir tun, sondern vielmehr auf das, in welcher Herzenshaltung wir es tun. Damit komme ich zum Ende der Predigt. Zusammengefasst, nach meinen anderen Worten, sagt dieser Petrus-Text, wir sollen so leben, dass man uns ansieht, dass wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Und wenn wir dann gefragt werden, auch wenn wir angegriffen werden und konfrontiert werden, sollen wir in Freundlichkeit und Sanftmut Rede und Antwort stehen. Klar das Evangelium sagen, glasklar, ohne Verwässerung, ohne faule Kompromisse. Man soll uns ansehen, dass Jesus Christus die Mitte unseres Lebens ist. Du kannst ja mal, wir haben jetzt gleich eine Zeit der Stille, überlegen, welche Bedeutung der Glaube an Jesus, welche Bedeutung die Hoffnung, die in dir lebt, für dich hat. Für mich ist es großartig. Ich kenne das Leben ohne Jesus und ich habe erlebt, was es bedeutet, zu wissen, dass man errettet und erlöst ist. Das Leben hat ein ganz anderes Fundament durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und wir haben eine Perspektive, die weit über dieses Leben hinausgeht. Ich könnte jetzt noch viele andere Umschreibungen nehmen. Aber wie großartig ist es, dass wir den Herrn Jesus Christus kennen, die Sündenvergebung, die Auferstehung, das ewige Leben. Wollen wir denn nicht auch, dass andere Menschen ebenso die Chance haben, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, ist es selbstverständlich, dass du ohne Zwang und unverkrampft in deinen Worten von Jesus Christus erzählst. So einfach ist das mit der persönlichen Evangelisation. Und trotzdem wird es noch 5 weitere Predigten geben. Amen. Wir haben eine Zeit der Stille jetzt nochmal, wo ihr nochmal nachspüren könnt, was euch wichtig geworden ist aus dem Bibeltext und was ihr ja, vielleicht für Anregungen für euer persönliches Leben und Reden mitgenommen habt. Danach werden wir Gott im Lobpreis begegnen.